Wer will schon ewig Raupe bleiben? Aus dem Leben einer hochsensiblen Mama, wie aus Angst und Fremdbestimmung ein selbstbewusstes Ich mit Flügeln entsteht. Geschrieben und gesprochen von Sabrina Schwertfeger. Herzensprojekt mit Tiefgang. Es gibt Adjektive, die mich großartig beschreiben. Ehrlich, harmoniebedürftig, herzensorientiert und ein Hauch von anders. Ich lese Bücher, ziehe mir alles zum Thema NLP, Hypnose oder Persönlichkeitsentwicklung rein und versuche stetig Wachstum zu bewirken. Doch das war leider nicht immer so. Jahrelang war ich gefangen in einem Hamsterrad aus Selbstmitleid, Selbstzweifel, Angst vor Neuem und einer Berg- und Talfahrt der positiven und negativen Gefühle, stets in geduckter Opferhaltung verharrend. Manchmal lief der Alltag reibungslos. Ich hätte Berge versetzen können, fühlte mich wohl in meiner Haut. Durch meine positive Ausstrahlung eröffneten sich Möglichkeiten. Ich ergriff Chancen. Das Leben war schön. An anderen Stellen meines Lebens hinterfragte ich alles, hegte ungemeine Selbstzweifel und hatte die Hoffnung fast verloren, dass ich den Gipfel jemals erreichen würde. Es ist erst ein paar Jahre her, da stellte ich mir die Frage, ob ich überhaupt die richtige Ausrüstung besaß, um einen Gipfel zu erklimmen und der Sonne entgegenzugehen. Was brauchte ich denn noch an Fähigkeiten, welche Kenntnisse befanden sich aber auch schon in meinem gepackten Rucksack? Und vor allem stellte ich fest, dass ich ja bereits Zwischenetappen gemeistert hatte. Aber wie bin ich da hingekommen? Wie kann ich noch näher an mein Gipfelziel gelangen und dort für immer die schöne, frische Luft schnuppern, ohne wieder die rutschige Schlittenfahrt ins kalte Tal antreten zu müssen? Diesen Weg erfährst du hier. Mit jeder Silbe nehme ich dich mit auf meine Reise zu mir selbst, auf das Abenteuer vom fremdbestimmten, ängstlichen HSP zum hochsensiblen Überflieger. Ich möchte dir an dieser Stelle direkt den Zahn ziehen, dass du hier ein sorgsam strukturiertes Lexikon und die Gedanken eines Arztes mit 40 Jahren Erfahrung in Psychologie und menschlicher Neurowissenschaftskenntnissen vor dir hast. Es ist kein Buch, das dich belehren oder dir den Weg auferlegen will. Es soll nicht deine Ziele vorherbestimmen oder Pfade erweitern, die nicht deine sind. Nein, dieses Exemplar ist geschrieben als Herzensangelegenheit, als eine von euch. Denn das ist meine Intention hinter diesem Buch, zu zeigen, dass auch die Frau von nebenan, die Mama zweier Kinder, die tagtäglich mit ihren hochsensiblen Antennen zwischen Beruf, Eheleben, Erziehung, Haushalt, zwischen Liebe, Glück und Überforderung bis hin zur Verzweiflung jongliert, imstande ist, ein Buch auf die Beine zu stellen, ohne jemals einen Schriftstellerkurs oder ein mehrjähriges Medizinstudium belegt zu haben. Dieses Herzensprojekt begann bereits im letzten Jahr an unserem schönen Holzesstisch am Laptop meines Mannes. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch keine professionelle Ausbildung im psychologischen Bereich absolviert, sondern wollte lediglich mein Laienwissen, das ich bis dato in meiner mehrjährigen Persönlichkeitsentwicklung über Bücher und Gespräche, Seminare und Dokumentation gesammelt hatte, an alle hochsensiblen Herzensmenschen weitergeben, die auf unterhaltsamem Wege bereit sind, ihr Leben zu transformieren. Zartbeseitete, die mehr wollen, als sich von ihrer hochsensiblen Art unterjochen zu lassen, die alte Muster niederlegen, um endlich sie selbst sein zu dürfen. Im Laufe des Schreibens merkte ich immer mehr, dass mein Durst nach Wissen kaum zu stillen war. Mir reichte die Oberfläche nicht aus, ich wollte den Grund erkunden und tiefer in die Materie der Psychologie, die mich immer schon fasziniert hat, eintauchen. Daher fing ich ein Studium zum psychologischen Berater und Business Coach an. Eine Herausforderung für meine ganze Familie, denn neben meinem Job als Mediengestalterin waren da auch noch meine zwei Kids und mein Mann, die bespaßt werden wollten. Während meines Studiums rutschte ich mit vollem Genuss auf die NLP-Bahn, die meinem Leben noch einmal einen Extrakick verlieh. Ich testete meine frisch erworbenen Erkenntnisse aus den psychologischen Bereichen nicht nur an mir nahestehenden Personen, sondern vorzugsweise an mir selbst und stellte fest, dass ich dazu bestimmt bin, Menschen mental zu unterstützen. Ich hatte meine Berufung gefunden. Kennst du das Gefühl, wenn du nach etwas verzweifelt gesucht hast und es auf einmal findest? Wo befindet sich das Gefühl in deinem Körper und wie genau nimmst du es wahr? Was macht das mit deinen Gedanken, wenn du dieses geniale Gewinnerstrahlen in dir verspürst? Ich war jahrzehntelang auf der Suche danach, was ich mit meiner kreativen, empathischen Ader machen könne und stellte plötzlich fest, dass mich Coaching schon mein ganzes Leben begleitet hatte. Es war immer da in meinem Unterbewusstsein, in meiner Intuition, in meinem Herzen und kam durch meine Seminare nun an die bewusste Oberfläche. Dieses Gefühl, dem Leben einen übergeordneten Sinn zu geben, verlieh mir unerwartet Flügel. Ich schmiss mich ins kalte Wasser, meldete meine Coaching-Selbstständigkeit an und gründete meine Firma Herzelan. Der NLP-Practitioner, der NLP-Master in diesem Jahr, das abgeschlossene Studium, die Reise zu meiner Website und auch die Sichtbarkeit auf Social Media waren dabei begleitet von Höhen und Tiefen, von lachenden und weinenden Augen, von Verzicht und Hingabe. Aber ich kann heute sagen, es hat sich gelohnt. Wieso erzähle ich dir das alles? Garantiert nicht, um zu prahlen, um zu zeigen, was für eine krasse Schnitte ich bin. Das liegt mir mehr als fern. Nein, dieses Buch ist dazu da, um dir zu zeigen, dass alles möglich ist. Dass aus schüchternen Menschen mit tiefen Ängsten solche werden, die offen und selbstbewusst dem Leben zuwinken, die ihre Gefühle nach außen tragen und andere damit inspirieren. Die durch den Schatten auf die Sonnenseite des Lebens wechseln können, sich trauen, ihre Träume zu verwirklichen und sich dabei liebevoll auf die Schulter klopfen. Ich möchte dir Geschichten aus dem Leben erzählen, ein Stück aus der Seele sprechen und dir meinen Weg als Metapher an die Hand geben, denn in Bildern ist es einfacher, seine Gedanken zu ordnen, zumindest auf meiner Landkarte. Manchmal reicht es schon, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Die Welt ist zwar von unten ganz passabel, aber von oben hast du einen viel weiteren Blick und misst Dingen vielleicht eine ganz andere Bedeutung bei, nur durch einen kleinen Perspektivwechsel. Ich war mein Leben lang eine Perfektionistin. Habe immer auf den passenden Moment gewartet, um handeln zu können und auch, um das Know-how zu haben, meine Meinung zu vertreten. Stets in der Komfortzone lebend, ohne Risikobereitschaft und ohne Entscheidungsfreudigkeit, meinen Nervenbahnen und auch die anderer Menschen eine neue Richtung zu weisen. Aber gibt es den passenden Augenblick auszubrechen, die Perfektion zu verabschieden und zu sagen, ich mach das jetzt einfach, komme was wolle? Gibt es den idealen Moment zu beschließen, Menschen zu helfen? Wenn dir eine verletzte Person so mir nichts, dir nichts über den Weg liefe, denkst du darüber nach, ob deine Fähigkeiten reichen, sie zu verarzten oder eine Herzrhythmusmassage durchzuführen? Du hast ja weder eine ausgebildete Arzt- noch Sanitäterausbildung. Würdest du dann nicht trotzdem helfen oder der Person helfen, indem du Hilfe holst? In deiner Position bist du allen anderen Menschen auf dieser Welt in diesem Augenblick bei weitem überlegen, einfach weil du da bist und dem Bedürftigen erste Hilfe leisten kannst. Egal welche Situation du am Tag mit einem anderen Menschen beschreitest, du kannst deinem Gegenüber überall und zu jeder Zeit helfen. Warum? Weil du von der anderen Seite schaust. Du siehst das, was der andere nicht sieht und kannst ihn bereichern, seinen Blickwinkel mit deiner Perspektive zu erweitern. Unser Sohn hat ein großartiges gelbes T-Shirt, sein Lieblingsshirt. Darauf ist ein beeindruckender, illustrativer Wolf aufgedruckt, darunter der Spruch, du bist nie zu klein, um großartig zu sein. Nun kann unser Thilo noch nicht lesen, ist aber so von diesem anmutigen, schönen Tier mit der aufrechten, kraftvollen Haltung in den Bann gezogen, dass ich oftmals betteln muss, damit er sich doch mal als Ausnahme für das geringelte Piratenshirt entscheidet. Sein Wölfchen müsse schließlich auch mal von den Spaghetti-Soßenbröckchen befreit werden. Teilweise nimmt unser kleiner Tierliebhaber auch die Rolle des starken, mächtigen Rudelführers ein. Er heult, zeigt uns die Zähne und seine mächtigen Muckis. Dabei läuft er auf allen Vieren in einem unfassbar schnellen Tempo durch die Wohnung, dass seine Oma nicht mal auf zwei Beinen hinterherkommt. Kinder lieben Rollenspiele. Sie können sich in wenigen Sekunden in eine andere Welt katapultieren. Sie träumen und werden zu dem, was sie werden wollen, ganz und gar, mit tiefster Überzeugung. Wer wollte als Kind nicht schön wie eine Prinzessin, stark wie ein Wolf, der rettende Feuerwehrmann oder der Polizeikommissar werden, der allen Sicherheit gewährt? Und darum geht's. Mal einfach das Kind aufblitzen zu lassen, neugierig zu sein und durch Spielen den Horizont zu erweitern, mit wahrer Leidenschaft die Rolle deiner Träume zu übernehmen und fühlen, für etwas Großes bestimmt zu sein. Ich bin ein Freund der Bilder und glaube, dass es für uns Menschen deutlich einfacher ist, komplexe Inhalte mit unseren Sinnen zu erlernen, als sie in trockenen Lehrbüchern über uns ergehen zu lassen. Selbst in der Grundschule wird mittlerweile mit dieser Methode gearbeitet. Die Kinder behalten komplizierte Buchstaben, indem sie sie nicht nur wieder und wieder zu Papier bringen. Mittlerweile werden die Sinne mit ins Boot geholt. Man schreibt sie in den Sand, soll sie aus einem dicken Klumpen roter Knete formen. Das A wird so gesehen greifbar gemacht. Daher wirst du hier eine sehr einfache, lebendige Sprache voller Metaphern erleben, gepaart mit Beispielen aus dem stinknormalen Alltag einer Otto-Normalbürgerin, einer Mama von nebenan. Ich forme meine Sätze so, wie ich mit meinen Freunden reden würde, mit meinem Mann, mit meiner lieben Arbeitskollegin und meiner Physiotherapeutin, mit denen ich viele Stunden über die persönliche Entwicklung von Menschen philosophiert habe. Deshalb verzeih mir an dieser Stelle mein knackiges Leser-Du und die Entscheidung, nicht jedes Nomen zu gendern, um dir einen schöneren Lesefluss zu ermöglichen. Ich schreibe so, um dir näher zu sein, mit tiefem Respekt und Ehrlichkeit. Vielleicht kann ich dich an der ein oder anderen Stelle abholen und dir einen Perspektivwechsel ermöglichen. Vielleicht bringe ich dich zum Schmunzeln oder es werden sogar Tränchen fließen. Alles ist okay. Zu deiner Freundin bist du ehrlich. Warum dann nicht mal zur Abwechslung auch zu dir selbst? Zuallererst stellt sich mir am heutigen Tag die Frage, was jucken uns Fakten, wenn die Emotion nicht berücksichtigt wird? Also lehne dich zurück, mache dir eine heiße Tasse Kaffee oder Tee und tauche ein in meine zarte Welt der Sinne. Zartes Pflänzchen mit starken Wurzeln. Ich bin ein Baum. Unzählige Male habe ich diesen Satz mir schon vor Augen geführt. Er sollte der erste Satz in meinem allerersten Buch werden. Ursprünglich hatte ich die Idee, einen Diätbegleiter zu schreiben. Etwas, das dich auf dem mühseligen Weg des Schlankwerdens motivieren sollte, damit du nicht allein bist. Als Einführungsidee erkor ich meine damals ordentlich unförmige Körperstatur aus. Dünne Beine und nach oben hin ausladend, wie ein Baum halt. Fand ich lustig damals. Ich liebe Metaphern und bin meiner Intuition gefolgt. Vergebens. Die dürren Ästchen sind damals leider ausgeblieben. Aus die Maus mit dem Diätratgeber. Einige Jahre später kann ich sagen, nein, ich bin kein Baum. Ich will gar kein Baum mehr sein. Versteh mich an dieser Stelle bitte nicht falsch. Ich liebe Bäume. Ich habe von Geburt an immer eine tiefe Verbundenheit zur Natur gespürt. Als Kleinkind bin ich durch den Garten stolziert, um mit unseren Bäumen, die sich liebevoll im zarten Sommerwind ein Tänzchen gaben, zu sprechen, so wie es Heidi mit ihren Tannen in der Serie getan hat. Und weißt du was? Es hat funktioniert. Ich war zwar die Einzige, die sie verstanden hat, aber ich war felsenfest überzeugt davon. Es war mein ganz persönlicher Zauber. Je mehr ich mich mit der Natur beschäftigte, umso wichtiger wurde sie für mich. Eine sanfte Energiequelle, die immer da ist, und zwar überall. In jedem Dorf, in jeder Großstadt. Wir Menschen brauchen das Grüne, das Pure, das Vollkommene. Dennoch, wieso hege ich mittlerweile für diese Metapher eine gewisse Abneigung? Wegen der Verwurzelung. Mal ganz ehrlich unter uns, wer möchte schon steif immer am selben Ort verweilen, jedem Winter hilflos ausgesetzt sein und hoffen, dass die Wurzeln tief genug in den Boden ragen, um die immer hübsch wuchernde Krone zu halten? Wofür? Um ab und an mal nett auszusehen, zumindest im Frühling oder im Herbst, wenn du dir mal eine Tönung gönnst? Im Winter kahl und im Sommer langweilig grün. Na, schönen Dank auch. Schlimmer ist es noch, wenn du zur Kategorie Nadelbaum gehörst. Das ganze Jahr über gleich aussehen, ständig Gezwitscher und Vogeldreck im Ohr und schön klebriger Harz, der dir aus den Poren fließt. Da kann man ja nur stachelig werden. Mit ganz viel Glück erlebst du deine wahre Pracht dann zu Weihnachten, wenn vorfreudige Menschen dir einen neuen Look verpassen und dich dann, wie der nette blau-gelbe Mann aus dem schwedischen Möbelhaus, nach 2 Wochen Lichterglanz über die Balkonpforte schmeißen. Stell dir vor, die Wurzeln eines Baumes verkörpern deine gesamte Vergangenheit. Es sind Pfade, die tief in die Erde hineinragen und dir Halt geben. Ohne diese Wurzeln wärst du nicht der prächtige Baum, keine Frage, aber nur mit ihnen allein stehst du still. Die Wurzeln nähren dich, sie geben dir Kraft, aber ohne den Wind, die Insekten, die Sonne, den Regen, hättest du überhaupt die Chance zu erblühen? In diesem Buch geht es um mehr als darum, Sauerstoff zu erschaffen und Tierfamilien Unterschlupf zu gewähren. Es geht um Transformation, um deinen persönlichen Wandel. Wir sind nicht dazu gemacht, ein Baum zu sein. Wir erschaffen den gewaltigen Baum. Wir können der Schmetterling sein, der die starke Eiche mit Leichtigkeit durch die Kraft seiner Bestäubung wachsen lässt und die Schönheit des Augenblicks um ein Vielfaches aufwertet. Im Laufe der nächsten 160 Seiten geht es um meine Gedanken, um deine Gedanken, um Gedanken, die so mächtig sind, dass sie dein Leben und das vieler anderer verändern können, wenn du es nur willst. Hochsensibel. Iron Man, Ant-Man oder Hulk? Von der Liebe zur Natur kommen wir zum eigentlichen Thema. Du hast sicherlich schon einmal etwas von Hochsensibilität gehört. Ansonsten hättest du wohl kaum zu diesem Buch gegriffen. Vielleicht bist du selbst hochsensibel oder hast in deinem nahen Freundes- und Verwandtenkreis Menschen, die dieses Persönlichkeitsmerkmal in sich tragen. Primär geprägt wurde der Begriff der Hochsensibilität in den 90er Jahren von der US-amerikanischen Psychologin und Autorin Elaine N. Aron. Nach ihrer Vorstellung bedeutet Hochsensibilität sowohl eine hohe Sensitivität für subtile Reize als auch eine leichte Übererregbarkeit. In den letzten Jahren begegneten mir häufig folgende Mythen. Erstens, HSP steht für hochsensible Person oder Personen, sind schüchtern und introvertiert. Zweitens, HSP sind immer überlastet. Drittens, HSP sind Heulsusen. Viertens, HSP sind nicht gesellig. Fünftens, HSP haben übergeordnete Sinne. Zuallererst möchte ich dir sagen, dass ich kein Schubladendenker bin. Schubladen sind für Socken und Unterwäsche gedacht. Menschen in eine solche zu stecken, finde ich absolut grenzüberschreitend und unnötig. Fehlt nur noch, dass man später zwischen A-Körbchen und Doppel-D einsortiert wird. Somit habe ich nicht so viel für den Hype um HSP übrig, der in den letzten Jahren primär bei Social Media kursiert. Die Aussage, dass hochsensible Herzensmenschen eine Superkraft haben, die sie nur entdecken müssen, ist zwar marketingtechnisch genial, lenkt aber sehr davon ab, dass wir Menschen eigentlich eine Einheit bilden sollten. Wir kämpfen so sehr dafür, dass Hautfarben, Religionen, Geschlechterunterschiede etc. keine Rolle mehr für die Gesellschaft spielen, dass alle gleichberechtigt sind und einem bedürfnisorientierten Leben nachgehen dürfen. Wieso braucht es dann wiederum eine Schublade, um Hochsensible von Normalsensiblen zu unterscheiden? HSP sind keine Botschafter, keine Hulks oder Ironmans. Hochsensibilität ist lediglich ein Persönlichkeitsmerkmal, das bei manchen Menschen ausgeprägter ist als bei anderen. Man sagt, dass rund 15-20% der Menschen dieses Merkmal in sich tragen. Meiner Meinung nach, und da lehne ich mich jetzt gegen sämtliche Wissenschaftserkenntnisse auf, trägt jeder dieses Merkmal in sich. Es ist lediglich bei Normalsensiblen anders im Gehirn verlagert. Der Einfachheit halber bleibe ich bei diesen Begrifflichkeiten, weil sie sich mittlerweile in der Gesellschaft etabliert haben. Mir ist nur wichtig, dass du weißt, egal ob du hochsensibel oder normalsensibel oder beides bist, du bist gut so, weil du du bist. Es gibt keine Vor- und Nachteile des einen oder anderen Merkmals. Es gibt auch keine bestimmte Superkraft, die jemanden auf einen Thron stellen sollte. Es geht darum, man selbst sein zu dürfen, mit allen Makeln und Narben, mit allen Gefühlen und jeglichen Gedanken. Wenn du weißt, welches Persönlichkeitsmerkmal eher deiner Natur entspricht, fällt es dir leichter, bestimmte Situationen einzuschätzen. Du kannst als Hochsensibler auch perfekt von der normalsensiblen Seite lernen und umgekehrt. Wenn jeder dem anderen seine Art zu sein von Herzen gönnt, bringt das nicht nur die Menschen untereinander näher. Es zeigen sich zudem auf einmal Menschen, die vorher nie den Mut gehabt hätten, sichtbar zu sein. Somit erfährt die Welt eine größere Potenzialentfaltung und Wachstum in diversen Bereichen. Du fragst dich jetzt sicher, was einen Hochsensiblen von einem normalsensiblen Menschen unterscheidet, richtig? Die Definition, wie man sie in den Suchmaschinen und Büchern findet, lautet wie folgt. Hochsensible Menschen nehmen ihre Umgebung intensiver wahr und reagieren oft empfindlicher auf Reize wie Geräusche, Gerüche oder Stimmung anderer Menschen. Sie können auch tiefer und intensiver fühlen als andere Menschen und sind oft sehr empathisch. Hochsensibilität kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf das Leben haben, je nachdem, wie gut man damit umgehen kann. Es ist wichtig zu verstehen, dass Hochsensibilität keine Krankheit oder Störung ist, sondern einfach eine andere Art zu sein. Spule an dieser Stelle gerne mal diese Definition zurück und hab mal einen Politiker deiner Wahl dabei vor Augen und im Ohr. Du wirst merken, dass es wie in einer politischen Rede sehr vage formuliert ist. Alles kann, nix muss. Genauso ist es. Jeder Mensch ist einzigartig, hat andere Erfahrungen, ein anderes Umfeld und andere innere Gedankenverläufe. Du bräuchtest ein ganzes Archiv an Schubladen, um ansatzweise Kategorien zum Eingliedern der Persönlichkeitsmerkmale jeder einzelnen HSP zu erstellen. Aber für die ganz neugierigen Herzen gibt es natürlich eine Orientierung, einen kleinen Persönlichkeitstest in Anlehnung an den hochsensiblen Test von Elaine and Aaron aus ihrem Buch »Sind Sie hochsensibel?« Ich werde dir jetzt gleich an dieser Stelle ein paar Sätze vorlesen. Vertraue deinem Impuls und mach ein Kreuzchen für jeden Satz, der auf dich zutrifft. Ich fühle mich durch starke Sinneseindrücke schnell überwältigt. Offenbar nehme ich dezente Feinheiten in meiner Umwelt wahr. Die Stimmung anderer Menschen macht mir etwas aus. Ich reagiere leicht empfindlich bei körperlichem Schmerz. Koffein wirkt sich besonders intensiv auf mich aus. Ich verfüge über ein reiches, komplexes Innenleben. Laute Geräusche empfinde ich als unangenehm. Kunst und Musik können mich tief berühren. Ich bin ein gewissenhafter Mensch. Man kann mich leicht erschrecken. Veränderungen in meinem Leben bereiten mir schnell Sorgen. Wenn viel um mich herum los ist, reagiere ich schnell gereizt. Ich gebe mir große Mühe, Fehler zu vermeiden oder nichts zu vergessen. Mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen, bringt mich auf die Palme. Es stresst mich, wenn ich in kurzer Zeit viel zu erledigen habe. Ich meide Medien, die Gewaltszenen beinhalten. An anstrengenden Tagen brauche ich einen Ort, an dem ich mich zurückziehen kann, zum Beispiel einen dunklen Raum oder einen anderen Ort, wo ich zur Ruhe komme. Grelles Licht, unangenehme Gerüche, laute Geräusche oder kratzige Textilien stören mein Wohlbefinden. Wenn sich Menschen um mich herum unwohl fühlen, spüre ich besser als andere, was zu tun ist, um deren Wohlbefinden wiederherzustellen, zum Beispiel durch eine Veränderung der Beleuchtung oder der Sitzordnung. Hungergefühle treiben mich in den Wahnsinn. Ich bin schlecht gelaunt und kann mich nur schwer konzentrieren. Ich bemerke und genieße feine Düfte, Geschmacksrichtungen, klangvolle Musik und Kunstwerke. Als Kind war ich in den Augen von Lehrern und meinen Eltern sensibel und schüchtern. Situationen in meinem täglichen Leben, die aufregend sind und mich überfordern könnten, versuche ich bestmöglich aus dem Weg zu gehen. Wenn ich mit anderen Menschen konkurrieren muss und während einer Aufgabe beobachtet werde, macht mich das so nervös und unsicher, dass ich weitaus schlechter abschneide, als ich eigentlich könnte. Zähle nun deine Kreuze oder Markierungen zusammen. Bei 12 oder mehr Treffern ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du ein HSP bist, eine hochsensible Person. Nichtsdestotrotz ist es nur ein Test, der dir lediglich eine Tendenz mitgibt. Vergiss das bitte nicht. Mir geht es darum, dass du dich als Herzensmensch akzeptierst, mit jeder Facette in dir, mit jeder Freude und jeder Angst, die dich umgibt. Denn genau das macht dich aus. Wie fühlst du dich mit diesem Ergebnis? Hast du es vielleicht geahnt? Macht dir das Angst? Bist du vielleicht erleichtert oder glücklich, dass du jetzt eine neue Seite in dir entdeckt hast? Als ich mich näher mit mir selbst und meiner Hochsensibilität auseinandersetzte, fragte mich meine Bekannte häufig: Sabrina, woran erkenne ich denn, ob ich hochsensibel bin? Meine Standardantwort darauf ist bis heute immer: Du erkennst es nicht, du weißt es einfach und das schon seit deiner Kindheit. Viele Hochsensible bemerken schon recht früh, dass sie anders sind als der Durchschnitt. In ihnen werden Gedanken kreativ lebendig, sie sind verbunden mit allem und spüren tiefe philosophische Ansätze. Ich weiß noch, dass ich mit 6 Jahren auf dem Heimweg der Schule gedacht habe: Hey, du bist ein eigenständiges Wesen mit ganz speziellen Gedanken und kannst mit diesen Gedanken Dinge vereinen und wahr werden lassen. Wenn ich die Gedanken groß mache, können auch große Dinge in der Welt passieren. Nenne mir jetzt gerade spontan ein paar 6-Jährige, die so denken. Ich nenne dir zumindest 2, Lisanne und Thilo, meine beiden Kinder. Lisanne kommuniziert, genauso wie ich früher, mit Bäumen. Thilo haut mit seinen 6 Jahren Sprüche raus wie: Mama, es ist alles verbunden. Ist das gruselig? Ja, vermutlich für die meisten. Warum? Weil diese Art zu denken nicht greifbar ist für Menschen, die diese Verbundenheit nicht spüren. Ist diese Denkweise falsch? Nö, beweis mir etwas anderes. Dabei muss ich wirklich sagen, dass ich nie zu der esoterischen Richtung tendierte, auch wenn sie absolut ihre Berechtigung hat. Ich spürte in meiner Kindheit immer, dass wir Teil eines großen Ganzen sind. Wie im Film Avatar borgen wir Energie von der Welt und geben sie dann wieder an die Welt ab, indem wir dahin scheiden. Physikalisch hat bereits Einstein mit seiner Relativitätstheorie bewiesen, dass Energie und Materie ein und dasselbe sind. Deshalb sagt uns die Quantenphysik, dass wir nicht nur einfache Beobachter in der Maschine einer gigantischen physischen Welt sind. Stattdessen sind wir Schöpfer unserer eigenen Realität. Das ist wohl das, was in meiner Mythenliste als übergeordnete Sinne verstanden wird. Ebenso aber auch die Fähigkeit, Stimmungen wahrzunehmen. Wenn ich einen Raum betrete, merke ich nicht nur die eigentliche Luft, ich spüre sofort, wenn dicke Luft im übertragenen Sinne herrscht. Ich nehme die negative Energie wahr. Ich begegne Menschen und habe eine intuitive Vorahnung, welche Gefühle in dieser Person momentan vorherrschen. Auch wenn Menschen mich anlächeln, nehme ich wahr, dass im Kern eine große Traurigkeit oder sogar Wut und Angst herrschen. Ist es eine Supergabe? Kein Schimmer. Für mich ist es Normalität. Es ist für mich nichts Besonderes, weil ich damit geboren wurde. Viele meiner hochsensiblen Bekannten und Klienten nehmen die Welt ähnlich wahr wie ich. Nicht gleich, aber ähnlich. Vielleicht hast auch du das Gefühl der Andersartigkeit in deinem Leben verspürt, fühltest dich bislang allein mit deinen tiefgründigen Gedankengängen. Deine gelegentlichen Vorahnungen und Fähigkeiten, Personen und Dinge auf besondere Weise wahrzunehmen, machen dir manchmal sogar Angst? Eine große Empathie und Intuition sind natürlich heute sehr große Hilfen in meiner Berufung als Coach, haben mich aber auch über viele Jahrzehnte verletzlich gemacht und mir tatsächlich große Angst eingejagt. Wenn du merkst, dass du anders bist, dass du mehr Dinge wahrnimmst und dir immer Gedanken um alles und jeden machst, wächst mit der Zeit dieser Gedanke der Andersartigkeit in dir. HSP wollen in den meisten Fällen ergründen und in die Tiefe gehen, das Warum herausfinden und einen harmonischen Lebensstil anstreben. Also habe ich immer nach meinen Defiziten gesucht, mich reflektiert, mich angezweifelt. Ich war nur Teil einer Randgruppe. Ich war für andere Menschen komisch. Als Herdentier willst du aber immer nur eines, dazugehören. Also brauchte es eine Schutzstrategie, um einen Platz zu finden. Sich an die Norm anpassen, das beherrschte ich in Perfektion. Da ich meist intuitiv spürte, welche Bedürfnisse mein Gegenüber verspürte, war es nicht schwer, langfristig in dessen Werteleben einzutauchen. Klar war ich gesellig, ich musste nur immer gute Miene aufsetzen und meine Reize ignorieren. Weinen war und ist bis heute mein größtes Druckventil. Ich finde nichts großartiger, als wenn man aus tiefstem Herzen Gefühle herausheulen kann. Das bietet mir pure Leichtigkeit, innere Balance und Freiheit. Leider ist Weinen über Generationen hinweg negativ behaftet geblieben. Es wird als Schwäche deklariert. Gerade die männlichen Geschöpfe durften sich als Junge anhören, Indianer kennt keinen Schmerz. Nur die Harten überleben, etc. Mit meiner Anpassung an die Umwelt folgte auch die Anpassung meiner Tränendrüsen, die immer trockener wurden. Aber ist es wirklich stark, Gefühle zu unterdrücken, nur weil die Gesellschaft der Meinung ist, dass sich Heulen in der Öffentlichkeit nicht schickt? Ist es eine Schwäche, authentisch zu sein? Ist es schwach, wenn ein Mann vor Freude Tränen zeigt, weil ihn eine Erfahrung überwältigt? Ja, Hochsensible können Heulsusen sein. Und soll ich dir was sagen? Ich suhle mich mittlerweile darin. Wenn schon Mythos und Klischee, dann auch volle Lotte auskosten. Ich habe gelernt, dass Weinen Menschen zusammenbringt. Geh mal auf ein Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich garantiere dir, wenn du bei bestimmten Themen anfängst zu flennen, kommt dir spätestens in der Pause mindestens ein Mensch mit hochgeröteten Augen entgegen und schreit, ach du auch! Und schwupps ist man im Gespräch. Gleiches zieht Gleiches an. Ich könnte allein über diese Begegnung Bände erzählen. Aber wieso sind wir überreizt? Was passiert denn mit den kleinen Impulsen, die auf unser Nervensystem einprasseln? Dafür möchte ich dir zwei Charaktere vorstellen. Der knallharte Türsteher und die gutmütige Oma. Um deine Umwelt wahrnehmen zu können, benötigst du deine Sinne, die sogenannten Repräsentationssysteme. Die fünf Sinne des Menschen sind der Sehsinn, Hör-, Geruchs-, Geschmacks- und der Tastsinn. Zu jedem dieser Sinne gehört jeweils ein spezialisiertes Sinnesorgan. Jedes Sinnesorgan filtert aus der unfassbaren Menge an Informationen, die ständig aus der Umwelt auf dich einströmen, nur die, die es auch verarbeiten kann und leitet die Reize in Form von elektrischen und chemischen Signalen an dein Gehirn weiter. Erst dort entstehen dann Klänge, Bilder, Gefühle etc. Um die vielen tausenden Reize, die pro Sekunde auf dich einprasseln, zu einem Minimum schrumpfen zu lassen, damit dein Bewusstsein nicht direkt hinten überkippt, bedarf es eines Wächters, der vor deinem Gehirn auf die ankommenden Reize wartet. Bei Normalsensiblen steht in meinen Fantasien vor einem großen Eisentor ein riesiger Mann mit Glatze, Sonnenbrille und Ohrring im Ohr. Sein schwarzer Anzug, seine verschränkten, muskelbepackten Arme und sein leicht grimmiger Türsteherblick flößen jedem nicht nur Respekt, sondern eher schon einschüchternde Furcht ein. Ein Hühne, stark und mächtig wie der Fels in der Brandung. Ich nenne ihn liebevoll Hector. Hector muss gar nicht viel machen. Er steht einfach nur da und ist imposant. Er entscheidet knallhart, welcher Reiz jetzt tatsächlich zum Gehirn wandert. In den meisten Fällen passt ihm die Nase aber nicht. Er zieht die Augenbraue hoch und zischt mit einer durchdringenden, tiefen Tonalität: Du kommst hier nicht rein! Und die Sache ist gegessen. AD-Reiz, er darf direkt weiterziehen und seine Energie anderweitig verpuffen lassen. Kommen wir zu uns Hochsensiblen. Wir haben auch einen Wächter vor der Tür. Nicht ganz so imposant wie Hector, aber dafür ebenso einprägsam. Vor einer kleinen, mit Blumenschnitzereien verzierten Eichenholztür steht vor unserem Gehirn die liebe und gutmütige Oma Mimi. die hat die Tür schon sperrangelweit zum Gehirn geöffnet, denn sie liebt Besuch. Oma Mimi sieht nun die ankommenden Reize und schreit ihnen schon mit ihrer liebevollen Großmutterstimme entgegen. Huhu, ihr da! Ich habe den Kuchen schon auf dem Tisch und die Waffeln duften auch ganz herrlich. Sagt gerne euren Freunden und der Nachbarschaft noch Bescheid. Zusammen macht es doch am meisten Spaß. Und mit den Jahren bringen die Reize mittlerweile schon immer Kaffee und Muffins und noch den Rest der Sippe mit, weil jeder Oma Mimi einmal kennenlernen möchte. Wenn der Hochsensible nun schlafen geht und Oma Mimi die ganzen Gäste da oben hat einfach eintreten lassen, ohne dass es Spielregeln gab, dann kann schon mal die Bude eskalieren. Abends findet in Oma Mimis Straße nämlich immer die Kirmes statt. Da will jeder nochmal Dosen werfen und Oma Mimi fährt lustig Karussell und merkt nicht, dass ihr Job eigentlich darin besteht, die Reize zu filtern und gegebenenfalls auch wieder auszuladen. Vielleicht kennst du das, du möchtest einschlafen, bist felsenfest entschlossen, dein Kopf kann aber einfach nicht abschalten. Der Tag wird komplett noch einmal aus jeder Perspektive beleuchtet. Die Gedanken fahren Achterbahn. Durch die Gedanken laden sich dann auch abwechselnd positive und negative Gefühle ein, die komplett durchgekaut werden. Yippie-yay, bitte anschnallen, denn die nächste Runde läuft rückwärts. Jetzt könnte ich dir sagen, mach jeden Tag Sport, ernähre dich gesund, umgib dich nur mit Menschen, die dir gut tun, gehe viel durch die Natur und meditiere, um runterzukommen. All das sind großartige Vorschläge, in der Tat. Sie werden garantiert deine Lebensqualität verbessern. Aber um Oma Mimi wieder ihrem Job beizubringen, sollte man nicht nur die äußeren Umstände ändern. Wir dürfen tief gehen und die Wurzel anpacken. Wir dürfen das Fundament auch umstrukturieren. Mental gestärkt ist es einfacher, seine äußeren Reize zu filtern. Es ist wichtig, erst einmal auf unsere innere Kirmes zu schauen und zu strukturieren, wer da überhaupt hingehört. Oma Mimi hat über die Jahre so viele Reize hineingelassen, die noch nicht zum Zug gekommen sind, sodass dein Unterbewusstsein kolossal damit am Kämpfen ist, jedem eine Audienz zu gewähren. Hier kommen deine Bedürfnisse und deine Intuition ins Spiel. Aber lass uns erst einmal klar Schiff machen und mit dem Aufräumen beginnen.